Lothar, vielen herzlichen Dank für den Willkommensgruß. Bin gerne zu euch gekommen. Ihr habt euch ja verbessert. Ich darf die Leinwand einweihen, wurde mir eben gesagt. Habe ich gesagt, müsste ja eigentlich nur ein Segenswort sprechen, dass da nur Gutes drauf gezeigt wird auf dieser Leinwand. Aber ihr seid ja richtig modern geworden. Ihr habt sogar ein Harmonium hier stehen, habe ich gesehen. Ich dachte, der Reinhard hätte das gespielt, aber ist dann doch lieber beim anderen Instrument geblieben. Ja, man fragt sich immer, wenn man eingeladen wird zu euch, was soll man hier euch sagen? Das habe ich mich natürlich auch gefragt und mein Herz war eigentlich ziemlich voll. Und ich weiß gar nicht, ob ihr manchmal, ja, macht gar nichts, ich lasse mich nicht stören. Ob ihr manchmal den Vorwurf hört, ihr wärt konservativ. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, oder fundamentalistisch, ja, höre ich dort hinten. Übrigens, wahrscheinlich kommt diese Diskussion noch viel stärker auf uns zu und ich zähle mich gerne zu diesen Leuten. Und weil ich das auch manchmal gesagt kriege, konservativ zu sein, das soll ja ein Schimpfwort sein und ich finde das immer als ein Lob. Und da habe ich mir mal ausgeschnitten aus IDEA einen kleinen Leserbrief überschrieben, ich bin gerne konservativ. Den wollte ich euch am Anfang mal vorwegschicken. Das schreibt Peter Pioch. Die Initiatoren der Aktion werden als christliche Fundamentalisten und als konservativ bezeichnet. Diese Worte werden als Totschlagargumente gebraucht. Doch lohnt es sich, einmal über die Bedeutung dieser Worte nachzudenken. Also ich bin gerne konservativ. Was ist daran schlimm, auf einem christlichen Fundament zu stehen? Das Gegenteil ist eine antichristliche Fundamentlosigkeit. Ein durchaus treffender Ausdruck für die geistliche Situation unserer Gesellschaft. Wie treffend ist doch das Beispiel von Jesus mit dem auf Sand gebauten Haus, das kein Fundament hat, und beim ersten Sturm zusammenfällt. Konservativ bedeutet bewahrend. Konservative bewahren sittliche und christliche Werte. Das Gegenteil von konservativ ist nicht progressiv. Wer sich gegen Konservative ereifert, ist nicht progressiv, also fortschrittlich, sondern werteverschleudernd. Die Verschleuderung der Werte ist eben auch eine Huldigung an den Zeitgeist, eine Anpassung an die öffentliche Meinung. Ich bin gerne konservativ und stehe gerne auf einem christlichen Fundament. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch immer darauf besinnt. Hinter euch liegt ein heißer Herbst, so würde ich das jetzt mal nennen. Ich habe das immer so ein wenig mitverfolgt. Und das hat mich eigentlich auch zu dem Bibeltext geführt, den ich jetzt mit euch lesen möchte, über den ich dann in der Kürze der Zeit, wie das jetzt hier im zeitlichen Rahmen möglich ist, auch etwas sagen will. Und mein Gebet ist, dass Gott es gebraucht, euch zu ermutigen und mich mit euch und uns alle gemeinsam auf dieses Fundament des Wortes Gottes zu stellen und damit in einem gesunden, modernen Sinn konservativ zu sein. Ja, Moment. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Ich habe das mal in der Vorahnung, dass nicht jeder eine Bibel hat, wie ich so sehe, dass ich da nicht ganz so falsch gelegen habe mit dieser Vorahnung, habe ich das mal aufgeschrieben. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast nur geringe Kraft und hast doch mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde Leute aus der Synagoge des Satans schicken, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Gebot bewahrt hast, geduldig zu sein, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um alle, die auf die Probe zu stellen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, und damit sind wir bei der Adventsbotschaft, denn das ist ja ein Text, der oft in der Adventszeit behandelt wird. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt. Wer überwindet, den will ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer dort bleiben, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Einige wenige Sätze in einigen Minuten zu diesem Text unter dem Thema Mut zum Leben und Dienst durch Belohnung der Treue. Das scheint mir ein zutreffendes Thema für diesen eben verlesenen Text zu sein. Wenn Jesus die Treue belohnt, dann sagt er uns auch damit, was er für gut befindet im Leben derer, die sich auf ihn berufen, die ihm nachfolgen und die ihm dienen wollen. Und ich denke, so verstehe ich auch die Gemeinschaft an der Schule hier als eine Dienstgemeinschaft, eine Gemeinschaft, die im Dienste Jesu Christi steht. Jesus lobt die Treue, und das macht Mut zum Leben und zum Dienst. Es gibt vieles, was Menschen nicht sehen, was wir tun und auch in solch eine Dienstgemeinschaft einbringen und wofür wir vielleicht niemals Dank kriegen, aber Jesus sieht alles und er übersieht nichts. Und er sieht, worüber er uns loben kann, und das tut er auch. Zunächst einmal die Gemeinde und auch die Gemeinschaft einer solchen Schule, und sie wäre sicher nicht entstanden, hat Werke des Glaubens. Ich kenne deine Werke. Alle. Im Leben von einem jeden von uns persönlich, nichts ist ihm verborgen. Das kann manchmal erschreckend sein, dass wir nichts vor ihm verstecken können. Das kann aber auch sehr mutmachend sein, dass wir wissen, er bekommt alles mit. Auch unsere kleinen treuen Dienste, die nie ein Mensch wahrnimmt, für die uns nie gedankt wird. Jesus kennt diese Dinge und er lobt die Treue, die auch im Kleinen da ist und sich immer wieder zeigt. Und diese Gemeinschaft hat unbeirrt am Wort Gottes festgehalten. Das ist ein wunderbares Lob, was hier ausgesprochen wird. Du hast mein Wort bewahrt. Immer wieder in diesem vorhin eingangs gelesenen konservativen Sinn, im positiven Sinn, auf das Wort Gottes zurück. Immer wieder zu fragen, was sagt die Bibel? In all den Strömungen unserer Zeit, und es wird nicht weniger, sondern es wird viel mehr, wenn man aufmerksam sich umschaut in unserer Gesellschaft, die Strömungen nehmen derartig zu. Und wie soll ich noch den Kurs halten? Wie soll ich den Weg finden, wenn ich nicht immer wieder zurückgreife auf das Wort Gottes und hier die Basis habe zur Beurteilung dessen, mit dem ich mich auseinandersetzen zu habe und wo ich nicht nur selber Orientierung brauche, sondern andere möchten sie auch behalten oder bekommen. Und so möchte ich euch sehr ermutigen, immer wieder zurückzufragen, auch in dieser Gemeinschaft, auf das Wort Gottes. Was sagt es denn nun? Und bewahrt dieses Wort. Und es wird gesagt, sie haben sich treu zum Herrn Jesus gehalten und bekannt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das war wichtig auch in der Auseinandersetzung aktueller Art, die hinter euch liegt in den letzten Monaten. Das wird wichtig sein in der Gegenwart und in der Zukunft. Und wir werden immer wieder Herausforderungen erleben, wo es darum geht, dass wir auf dem Boden des Wortes Gottes leben und dass wir das Wort Gottes bewahren und den Namen unseres Herrn nicht verleugnen. Und dass das auch in unserem Leben deutlich wird, dass wir Jesus kennen und dass er für uns letzte Autorität ist, die das Sagen in unserem Leben hat. Und manchmal muss auch gelitten werden. Hier heißt es, du hast nicht nur meinen Namen nicht verleugnet, sondern du bist auch ganz geduldig gewesen. Du hast mein Gebot bewahrt, geduldig zu sein. Ich fand das eigentlich gut, soweit ich das jetzt mit ein bisschen geografischem Abstand mitbekommen habe, was sich hier in den letzten Monaten ereignet hat, dass viele besonnen reagiert haben. Offensichtlich nicht alle. Das liegt manchmal in der Mentalität des Einzelnen oder manchmal liegt es auch daran, dass man meint, damit mehr zu erreichen. Aber ich denke, der Geist Jesu Christi ist ein Geist der Besonnenheit. Und so steht das im Neuen Testament. Und es ist wichtig, auf Angriffe, auch die von außen kommen, besonnen zu reagieren und auch sich als leidensfähig zu erweisen. Ich denke, die Angriffe, die kommen, die werden nicht weniger werden, sie werden eher noch mehr werden in der letzten Zeit. Und Journalisten stehen angeblich schon so auf dem Sprungbrett, um den Fundamentalismus, den christlichen Fundamentalismus, wie sie es nennen, anzugreifen, zu entlarven. Und da werden wir mit von der Partie sein, die angegriffen werden. Und wir müssen im Leiden geduldig sein und auch die, die uns angreifen, immer noch lieben. Denn Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und diese Reaktion ist eine Reaktion, die Jesus gefällt. Und darin drückt sich Treue aus und Jesus lobt diese Treue. Und dadurch macht er uns Mut zu unserer persönlichen Nachfolge und auch zum Dienst, zu dem wir berufen sind. Das nächste, Jesus ermutigt nun auch zur Treue. Und das spornt zu einem glaubwürdigen Leben an. Ich kann diesen Text nicht ganz auslegen, dazu würde die Zeit nicht reichen. Aber ich möchte doch auf einige Dinge hinweisen, wo Jesus Ermutigungen ausspricht und sagt, jetzt seid weiter treu in eurem Leben. Hier wird uns zunächst einmal gesagt, die Gemeinde soll bis zum Ziel fest bei Jesus bleiben. Und was ist Gemeinde, was ist Gemeinschaft, was ist Schulgemeinschaft? Sie setzt sich immer zusammen aus Einzelnen. Wir können, und das ist in Gemeinden der Fall, das ist sicher auch manchmal in so einer Gemeinschaft der Fall, wir müssten, wer sind wir? Wir sind einzelne Leute und ich muss und ich gehe voran und ich sage das zunächst einmal mir in meinem Leben, bis zum Ziel fest bei Jesus zu bleiben. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt. Ich denke, wir müssen uns immer wieder besinnen, was uns geschenkt ist. Man könnte das grundsätzlich missverstehen, halte fest, was du hast, so wie einen Besitz, den ich mir verdient hätte und den ich mir erworben habe. Das ist es aber nicht. Das, was wir festhalten, was wir haben, ist uns geschenkt aus Gnade und nichts anderes. Das ist von Jesus in unser Leben gekommen. Und dieses festzuhalten und von diesem Boden nicht abzuweichen und bis zum Ziel dabei zu bleiben, das ist die Ermahnung in diesem Text. Und ich sage es mir eigentlich immer wieder selber, bist du noch bei diesem Fundament? Bist du bei dem, was dir Jesus aus Gnaden geschenkt hat? Oder bist du ein Stück aus der Spur geraten, da möchte ich mich wieder einspuren? Da möchte ich wieder klar auf Kurs kommen. Und ich denke, diese Fragen an sich selber heranzulassen, ist wichtig. Das brauchen wir immer wieder. Und wir dürfen ein Leben im Sieg führen. Hier heißt es, wer überwindet. Die wörtliche Übersetzung ist ja, wer siegt, den will ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Wenn wir ermutigt werden zum Sieg, dann hängt es mit Kampf zusammen. Siegen muss man im Kampf. Und uns ist in der Christusnachfolge eigentlich auch gar nichts anderes verheißen, als dass die Nachfolge Jesu Christi in dieser Welt, in diesem Leben Kampf ist. Und darum hat Jesus diese Botschaft ganz klar ausgesprochen, die leider manchmal verschwiegen wird. Wer ihm nachfolgen will, der soll das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Und diesen Kampf kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und Paulus konnte am Schluss seines Lebens sagen, ich habe diesen guten Kampf des Glaubens gekämpft und habe Glauben gehalten. Anfechtungen gibt's genug von allen möglichen Seiten. Aber das stellt unseren Glauben. Das hilft uns, uns zu besinnen, wo die Wurzeln unseres Glaubens liegen. Und Martin Luther hat gesagt, dass Anfechtung ganz wichtig ist aus der Sicht Gottes für unser Leben. Tentatio, Anfechtung ist ganz wichtig für uns. Und er hat gesagt, durch die Anfechtung hindurch sich zu arbeiten bedeutet, sich mit den Wurzeln seines Glaubens tiefer in Gottes Wort hinein zu vergraben, hinein zu wachsen und dadurch standfester zu werden. Jeder Baum, der draußen in der Landschaft steht, braucht Sturm, damit er begreift, ich kann nicht mein Wurzelwerk nur oberflächlich ausbilden, bei allen Unterschiedlichkeiten der Bäume, die es natürlich gibt, sondern je mehr der geschüttelt wird, umso mehr senkt er sein Wurzelwerk in die Erde ein. Und ich denke, das müssen wir auch in der Nachfolge Jesu lernen, auch in allen Angriffen, die ihr und die sie erleben in der Schule, manchmal von Schülern, manchmal von Eltern, manchmal von der umgebenden Gesellschaft und woher das auch immer kommt. Wir dürfen ein Leben im Sieg führen. Jesus Christus sagt es uns, dass wir es sollen und er hilft uns, dass wir es können. Und dann aufmerksam auf den Heiligen Geist hören. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, auch einer Schulgemeinschaft sagt. Nun ist das ja so ein Satz, den viele Leute heute für sich scheinen gepachtet zu haben und mit dem sie spazieren gehen. Auf den Geist hören heißt innere Stimmen hören. Auf den Geist hören heißt Eindrücke zu haben und Eindrücke zu vermitteln. Ich bin da ganz anderer Meinung. Wenn ich mir das angucke, was die Leute, die diese Auffassungen heute ganz aktuell auch in einer Reihe Strömungen vertreten, was sie dann vermitteln, ist so viel Widersprüchliches. Das kann man gar nicht in Worte alles fassen, jetzt schon gar nicht in der Kürze der Zeit. Der Geist Gottes hat uns das Wort Gottes gegeben. Es ist vermittelt durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist Gottes beruft sich immer wieder auf das Wort Gottes, das er gegeben hat. Es ist normativ für das Wirken des Heiligen Geistes. Und darum, auf den Geist zu hören, heißt immer wieder neu hinein ins Wort. Das hat Martin Luther auch gesagt. Die Anfechtung ist wichtig, damit wir hinein ins Wort gehen. Und dieses Sola Scriptura, das ja auch von diesem vierfachen Sola immer wieder in der Reformationszeit betont wird, allein die Schrift. Sonst gehen wir fehl und dann vermitteln wir subjektive Eindrücke und stilisieren sie hoch als Wort Gottes. Das machen leider viele Bewegungen heute. Aber Mut zum Leben und Dienst bekommen wir, wenn wir uns ermutigen lassen, zur Treue auf den Geist zu hören, der uns das Wort Gottes gegeben hat. Unser Erkenntnis ist Stückwerk. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Und wir müssen auch aufeinander hören und miteinander Gottes Wort lesen und fragen, ist das richtig, wie ich das bisher aufgefasst habe? Oder korrigiert mich dieses Wort Gottes? Oder zeigt es mir neue Perspektiven auf? Das alles wollen wir lernen. Jesus ermutigt uns in unserem Leben und Dienst zu dieser Treue. Dann Jesus sagt große Dinge zu. Nicht wahr? Die Einleitung in diesem Text ist ja ganz wunderbar. Ich will noch mal kurz auf die Einleitung zu sprechen kommen, die ich eben bewusst überschlagen habe. Zunächst mal ist dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia gerichtet worden. Philadelphia zu Deutsch Bruderliebe. Eine Gemeinde, die nicht getadelt wird. Während viele Gemeinden, die in den 7 Sendschreiben genannt werden, auch getadelt werden und korrigiert werden. Dies ist eine Gemeinde, da finden wir keinen Tadel. Zumindest spricht es der Herr nicht aus. Und es ist so wichtig, dass man hier sieht, wer spricht denn eigentlich hier und in welcher Situation spricht er. Stellen wir uns das mal vor, der römische Kaiser Diokletian Domitian, 81 bis 96 nach Christus, verlangte göttliche Ehren. Dominus et Deus, das war das, was er im ganzen Römischen Reich verbreiten ließ. Und die Altäre waren aufgestellt, da brauchten die Leute nur ein paar Weihrauchkörner zu nehmen und sie hineinzuwerfen und damit zu bekennen, wir identifizieren uns mit diesem Anspruch des Kaisers, Dominus et Deus, also er ist Herr und Gott. Und das brachte die Christen in den Konflikt, dass sie sagten, das ist ein Bekenntnis, das gehört nur unserem Herrn Jesus und seinem Vater im Himmel. Und wir können nicht dem Kaiser diese göttlichen Ehren entgegenbringen. Und sie traten entgegen dem Befehl des Kaisers nicht in den Schlangen an, um dort zu opfern und den Kaiser göttlich zu verehren. Und das war die erste globale Verfolgungswelle, die zu dieser Zeit im Römischen Reich ausbrach. Lokale Verfolgungswellen hatte es schon einige gegeben, aber globale im Römischen Reich war das die erste zu dieser Zeit. Und viele Christen sind gestorben, von wilden Tieren zerrissen, auf Scheiterhaufen verbrannt oder anders umgebracht worden, weil sie sagten, unser Herr ist allein Jesus Christus und wir haben nur einen Gott und das ist der Vater Jesu Christi. Und so haben sie diesem Gott die Treue gehalten, natürlich. Einige sind auch schwach geworden, das wissen wir auch. Manche haben nachher über dieser Schwäche wieder Buße getan und sind zurechtgekommen. Und nun spricht der Heilige Jesus Christus, der die Wahrheit hat und darum der Wahrhaftige genannt wird und von dem es heißt, er hat die Schlüssel Davids, das heißt, der hat die Schlüssel zu den Reichtümern Gottes. So wie der Inhaber auf Davids Thron in der ganzen Folge nach David immer die Verfügungsgewalt hatte über alle Reichtümer auf der Davidsburg und im Reich, so hat Jesus Christus die Verfügungsgewalt über Himmel und Erde. Und er ist ein wunderbarer Herr. Er gibt wunderbare Verheißungen, die er seinem Volk mit auf den Weg gibt. Was sagt er denn in den Schwierigkeiten? Ihr werdet eine offene Tür haben, die niemand zuschließen kann. Wenn die Diskussion wirklich entbrennen sollte, wie das viele heute vermuten, auch im Blick auf das schon genannte Wort Fundamentalismus, besonders christlicher Fundamentalismus, dann werden wir alle irgendwo in die Zange genommen werden. Und gerade auch so eine Einrichtung wie diese. Dann war das so ein Vorgeplänkel, was ihr erlebt habt. Aber müssen wir uns fürchten? Nein, wir müssen uns nicht fürchten. Wir werden eine offene Tür haben, die niemand zuschließen kann. Wenn er aufschließt, so heißt es hier, schließt niemand zu. Der das Werk begonnen hat, wird es weiterführen. Und darum verlassen wir uns auf ihn und sehen nicht auf die Gefahren, sondern wir sehen auf den Herrn, der ein Herr auch der Gefahren ist. Und dann heißt es hier, deine kleine Kraft reicht aus. Ja, unsere Kraft ist oft beschränkt. Das merkt der Einzelne, das merken wir als Gemeinschaft. Und nicht umsonst steht ja in der Schrift, dass auch die Gemeinde Jesu Christi angesichts der Gesellschaft eine kleine Herde ist. Wenn man das mal prozentual ausrechnet, wie viele sonntags einen Gottesdienst besuchen, angemessen der Gesamtbevölkerung, dann kann man schon daran das mal ablesen, wie groß diese Herde eigentlich ist, nämlich eine kleine Herde. Aber unsere kleine Kraft wird ausreichen. Das hat der Herr versprochen. Er liefert Nachschub, egal wie die Herausforderungen auch sein werden. Menschen werden sich bekehren. Ich habe das immer wieder auch mit Freuden gehört, dass sich Schüler hier der Schule bekehrt haben. Dass sie sich auch durch das Zeugnis von Lehrern bekehrt haben. Und es war eine wunderbare Sache, wenn das Schüler sagen und manchmal verspätet sagen, sodass man es während der Unterrichtszeit noch nicht einmal vielleicht gemerkt hat, sondern im Nachhinein haben sie sich auf das Zeugnis von Lehrkräften besonnen und haben zum Glauben an Christus gefunden. Das ist eine wunderbare Aufgabe, die ihr hier tut. Hier heißt es ja in Vers 9, Ich will sie dazu bringen, dass sie erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hier steht nicht, dass sie erkennen, wie lieb du mich hast, sondern hier steht, ich will sie dazu bringen, zu erkennen, wie sehr ich dich geliebt habe. Es ist sicher wirklich nötig, von ganzem Herzen Jesus zu lieben. Und Christen sollen auch an der Liebe erkannt werden. Aber woran kann sich diese Liebe zu Christus entzünden? Doch nur an dem, dass ich immer groß vor Augen habe, dass er mich zuerst geliebt hat. Und je mehr mir das bewusst wird und ich nehme von dem Reservoir der Liebe Gottes, dann bekomme ich Nachschub, um weiterzugeben. In mir ist dieses Reservoir nicht. Darum heißt es ja Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Wir dürfen erwarten, dass Menschen sich bekehren. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man als Lehrer oft in einer großen Spannung steht. Auf der einen Seite muss man auch für Disziplin und Ordnung sorgen, und das ist ja manchmal leider fast die Hauptkraft, die man reinstecken muss. Das kann es ja geben. Und man würde viel mehr in den Unterricht selber die ganze Kraft stecken. Ich weiß aus vielen Gesprächen, wie man da oft in einer Spannung steht und hin und her geworfen ist. Und das kann ich total nachvollziehen. Und dann merkt man, wie wenig man vom Evangelium manchmal rüberbringen kann, wenn man auch für Disziplin zu sorgen hat. In dieser Spannung zu leben, müssen wir klar im Blick haben, das dürfen wir auch als Not dem Herrn sagen und erwarten, dass er uns hilft in dieser Spannung. Und dass er durch diese Spannung hindurch, die vielleicht dann das eine und andere Kind, der eine und andere Schüler und die Schülerin auch empfindet, doch Gott durch seinen Geist Menschen zum Nachdenken bringt. Vielleicht nicht direkt in der Situation, vielleicht später werden einige Sätze deutlich und sie kommen ins Gedächtnis zurück und sie fallen vom Gedächtnis ins Herz und werden zur Frucht. Versuchungen wird es geben, aber ihr werdet bewahrt werden. Hier heißt es, Vers 10, du hast mein Gebot bewahrt, geduldig zu sein. Ich will auch dich bewahren. In meiner Übersetzung heißt es vor der Stunde der Versuchung. Können wir total missverstehen. Eigentlich steht wörtlich da aus der Stunde der Versuchung heraus. Das heißt, die versuchlichen Situationen werden mir nicht erspart. Ich werde nicht davor in der Weise bewahrt, dass ich nicht in sie hineinkäme. Sondern ich komme in viele Versuchungen in dieser Welt, in viele Spannungen, auch in eurem Dienst werdet ihr in viele Spannungen kommen, aber Christus hat gesagt, ich werde dabei sein, ich werde euch bewahren, haltet euch an mich, orientiert euch an mir. Und das alles mit dem Blick auf den wiederkommenden Herrn, der gesagt hat, siehe, ich komme bald. Mit diesem bald haben viele Christen Probleme. Weil das schon vor 2000 Jahren rund gesagt wurde. Ja, woran liegt das? Das liegt an unserem Gebundensein an die Dimension Zeit. Das ist für uns ein unheimlicher Zeitraum, 2000 Jahre. Aber bei Gott, der in der Ewigkeit ist, 1000 Jahre, wir alle wissen es, wie ein Tag. Und wie eine Nachtwache. Noch mehr. Ja, bei Gott zählt etwas ganz anderes. Was sind 1000 Jahre bei Gott? Das ist die Perspektive Gottes. Das darf uns nicht gleichgültig machen, sondern, wie Augustinus schon im 4. Jahrhundert gesagt hat, Gott hat uns diesen einen Tag der Wiederkunft Jesu Christi verborgen. Warum? Damit wir Acht hätten auf alle Tage. Und dieses Wachsamsein, dieses Vorbereitetsein auf die Wiederkunft Jesu und uns nicht zu sagen, wann er erscheint, das ist Gott gewollt. Gott möchte, dass wir in einer ständigen Naherwartung leben. Der wiederkommende Herr ist nah. Und das ist ja immer wieder neu Adventsbotschaft, auch in diesem Jahr. Mir hat das immer wieder geholfen, mir bewusst zu machen, und das ist eigentlich so geblieben, Dieses könnte dein letzter Tag sein, das habe ich mir schon Jahrzehnte gesagt. Das könnte dein letzter Tag sein, an dem du hier auf der Erde wirken kannst, entweder dass Jesus wiederkommt oder dass er dich abholt. Und das geht ja manchmal ganz schnell. In unserer Nachbarschaft ist gerade ein einjähriges Kind, das nicht krank war und gar nichts, in der Nacht in einer Minute gestorben, ohne Ankündigung. Das geht selbst bei den Jüngsten so und das kann bei jedem anderen auch passieren. Und darum dieses Bereitsein, siehe, ich komme bald, so zu leben, dass Jesus heute wiederkommen kann. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Blitz, so sagt es ja Jesus selbst. Und das gibt unserem Leben Tiefgang. Und der wiederkommende Herr beschenkt mit der Herrlichkeit. Es werden hier wunderbare Bilder gebraucht. Wer überwindet, den will ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Hier wurden wir getragen von Jesus und dort in der Herrlichkeit auf eine Weise, mit der wir uns noch überraschen lassen müssen. Ich denke, wir dürfen es nicht auslegen in den Details, das wäre Fantasie, aber irgendwo werden wir mittragen. Es wird sichtbar werden, dass Glaubende Pfeiler sind, die tragen, wie sie hier getragen wurden. Und dann heißt es weiter, ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, wie man das früher bei Sklaven gemacht hat. Wenn ein Sklave gekauft wurde, hat der neue Herr seinen Namen auf die Stirn geschrieben. Und alle wussten, hier ist ein Besitzwechsel, der stattgefunden hat. Der gehört jetzt diesem neuen Besitzer. Und das wird für immer so sein in der Ewigkeit, dass wir dem gehören, der uns durch Jesus Christus errettet hat, und das wird nicht mehr abgeändert, weil das für immer Gültigkeit behält. Und den Namen des neuen Jerusalem, das heißt, Heimatrecht bei Gott zu haben für alle Zeiten in Gottes ewiger Stadt. Und dann heißt es, meinen Namen, den neuen. Welchen neuen Namen bekommt denn Jesus? König aller Könige und Herr aller Herren. Und die sich ihm anvertraut haben, mit ihm den Weg gegangen sind, die werden mit Christus herrschen. Wir kriegen keine Antwort auf die Frage, wer dann die Untertanen sind. Sondern wir können uns ganz getrost überraschen lassen. Es gibt viele Fragen im Blick auf die Ewigkeit, die wir so detailliert, wie wir es gerne manchmal hätten, nicht beantworten können. Vieles wird in der Offenbarung in Bildern gesagt. Wenn vom neuen Jerusalem mit den herrlichsten Bildern gesprochen wird, von goldenen Gassen und der Würfelform und von den Perlentoren und von anderen Dingen, dann bin ich ganz sicher, es ist viel schöner, als es unsere Vorstellungen und Vokabeln hergeben. Aber wir haben keine anderen Sprachmittel zur Verfügung. Das, was Johannes gesehen hat, in seiner Vision gezeigt bekam von Gott, musste er mit den Sprachmitteln seiner Zeit und mit den Vorstellungen seiner Zeit versuchen, ein Stück auszudrücken. Und Gott hat sich, wenn man so will, inkarniert. Er hat sich so weit zum Menschen heruntergelassen, dass er das ihm in Bildern gezeigt hatte, die er verstehen konnte, um Herrlichkeit ein Stück ahnend zu beschreiben. Und wenn ich mir das alles vor Augen halte, bekomme ich Mut zum Leben und Mut zum Dienst. Denn Gott belohnt die Treue. Und darum darf euch und darf mich dieses Wort begleiten und wir werden sehen, Gott legt seinen Segen darauf. Gott gebe euch eine gesegnete Advents- und später Weihnachtszeit, auch wenn ihr jetzt ein bisschen sparsam noch mit Plätzchen bedacht werdet, aber das kommt dann später. Das muss reichen bis Weihnachten, wie wir vorhin gehört haben. Aber das war jetzt nur scherzhaft. Es soll ein Angeld sein darauf, dass es im Himmel noch viel schöner ist. Gott segne euch. Ja. Wir wollen beten. Herr Jesus, du stehst vor uns in deiner ganzen Liebe, in deiner ganzen Treue. Und dieses Wort, das du uns gegeben hast, lässt uns hineinsehen in dein Herz. Du belohnst die Treue. Du siehst, wie Menschen dir dienen, auch hier an der Schule. Segne jeden Einzelnen. Ich bitte dich, dass du jeden ausrüstest, dass du jeden ermutigst, da wo er niedergeschlagen ist, und dass du jeden aufrichtest, da wo er am Boden liegt, und dass wir auf dich sehen und deine Kraft empfangen und dann mit dir mutig vorangehen, ja, dir nachfolgen, weil du uns die Bahn brichst und wir deine Nachfolger sein dürfen. Und so segne die Arbeit eines jeden Einzelnen und insgesamt an dieser ganzen Schule zu deiner Ehre. Amen. Noch eine gesegnete Konferenz wünsche ich.